Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussar Tiam.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es gleich um den türkischen Rapper Label C5, ist in seiner Heimat einer der bekanntesten und wurde jetzt von der türkischen Regierung verhaftet.
Hasta flowlar denimden, geçtik Batu'yla içinden. Baby, seninle ben foto çekilmem, yakışır bembeyaz kefen. Aldım vardı bak gören, bizi dinlerken oldu bak ölen.
Das ist ein Ausschnitt seines Songs Rally. Und ja, es geht um Drogenverherrlichung in seinen Texten und wir fragen uns, inwiefern er die Jugendkultur mit seinen umstrittenen Texten spaltet und ob die Verhaftung auch mit den Protesten im Frühjahr dieses Jahres zusammenhängen. Gleich unser Thema. Er ist einer der meistgehörten Rapper der Türkei, hat 1 Million Follower auf Instagram und wurde jetzt von der türkischen Regierung verhaftet. Label C5. Der Vorwurf lautet Drogenverherrlichung in seinen Texten und dafür drohen ihm jetzt bis zu 10 Jahre Haft. Das schrieb die Zeitung Cumhuriyet und darüber spreche ich mit Kulturjournalistin Çiğdem Toprak. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, erstmal zur Einordnung, wer ist Label C5, was macht seine Musik aus und natürlich, worum geht es in seinen Texten?
Ja, Label Cebeş gehört zu den neuen erfolgreichen Rappern in der Türkei der letzten Jahre. Er ist 24 Jahre alt und seine Musik ist eben so eine Mischung aus Trap, Drill, melodische Elemente und Themen. Seine Texte sind das Leben auf der Straße, er deutet auch Drogenkonsum an und Frauen sind ein Thema und Statussymbole.
Er deutet Drogen an. Gibt es denn eine konkrete Textzeile, die ihm jetzt zum Verhängnis geworden ist? Oder betrifft es allgemein mehrere Songs von ihm, in denen es um Drogen geht?
Öffentlich wurde da noch nichts kommuniziert. Also da wurde jetzt keine Zeile oder kein Song genannt. In mehreren seiner Songs deutet er eben Drogenkonsum an. Und das ist dann eben auch der Vorwurf, dass er zum Drogenkonsum die Jugend eben anstifte durch seine Musik, durch seine Texte.
Und warum gerade jetzt? Also hat es etwas mit den Protesten gegen die Regierung in diesem Frühjahr mit zu tun? Auslöser dafür war ja die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu. Also hat er sich da auch politisch geäußert oder positioniert?
Nein, hat er nicht. Er ist eigentlich kein politischer Rapper, so wie jetzt sagen wir mal wie Ezel. Ihm wurde das ja auch 2018 vorgeworfen, wurde auch verhaftet, war in Untersuchungshaft und wurde letztendlich freigesprochen, weil seine Texte von der Meinungsfreiheit gedeckt werden. Das wird wahrscheinlich bei Level Cebeş auch so sein. Aber man muss das natürlich im Kontext der Proteste sehen. Es heißt, dass Beschwerden eingegangen sind, also es gibt so eine staatliche Behörde in der Türkei, bei der jeder Bürger, jede Bürgerin sich über Verschiedenes beschweren kann und dem sind sie eben nachgegangen. Und dass sie dem nachgegangen sind, muss man natürlich in dem politischen Kontext sehen, auch wenn Level Cebeş selbst jetzt öffentlich nicht die Proteste unterstützt hat oder die Boykottaufrufe, gehört er trotz allem zu einem Kreis an. Beispielsweise seine engen Freunde, die Influencerinnen Damla Bilic und Ala Tokel, das sind İmamoğlu Unterstützerstarke. İmamoğlu folgt zum Beispiel auch Damla Bilic. Und Rap hat in den letzten Jahren in der Türkei eben für die Jugend eine immer bedeutendere Rolle gespielt. Er hat viel Reichweite, viele Rapper haben eine große Reichweite. Und mit seinem Lied Hau Hau ist er auch international viral gegangen. Das kann natürlich zu Unruhe bei der oppositionellen Jugend führen und eben auch zu einem Spalt, ob das jetzt so geplant wurde oder nicht, weil er eben auch Texte hat, die man ja frauenfeindlich interpretieren kann. Er objektifiziert halt Frauen, was wir halt auch in Deutschland kennen, halt aufs Äußere und Sexobjekt. Und man kann jetzt schon in den Kommentaren lesen, dass auch oppositionelle Stimmen ihn wahrscheinlich nicht so unterstützen wollen, eben weil sie seine Texte als frauenfeindlich empfinden und Frauenmord in der Türkei ein sehr wichtiges und großes Thema ist und auch jetzt wieder vor 2 Tagen eine Frau auf offener Straße in Istanbul ermordet wurde. Und das kann natürlich, ob es geplant ist oder nicht, aber letztendlich führt das zu einem Spalt in der oppositionellen Jugendkultur, die auch bei den Protesten zu bestimmten Rap-Songs, jetzt nicht von Level Cebeş, aber von anderen türkischen und internationalen auch protestiert und getanzt haben. Und diese Auswirkungen kann es haben.
Also er gilt als umstrittener Rapper. Du hast gerade beschrieben, wie es auch zu einer Spaltung kommt, immer wieder in der Jugend bezüglich der Popkultur. Aber dennoch, die türkische Regierung greift ja immer wieder in die Popkultur ein. Was ist das für ein Signal? Wie ordnest du das ein?
Ja, in der Türkei gibt es eine sehr ausgeprägte Celebrity Culture, also Schauspieler, Musiker vor allen Dingen auch. Jedes Genre, also vom Pop bis türkischer Volksmusik, haben sehr viel Öffentlichkeit, sehr viele Fans, sehr viel Reichweite. Sie sind gesellschaftlich, also nicht nur Künstler, sondern auch gesellschaftlich sind sie eher starke Persönlichkeiten. Und das ist natürlich der Regierung und eigentlich allen politischen Parteien ein Dorn im Auge. Und die kämpfen auch um die Gunst dieser Personen. Und die Regierung greift natürlich dann lieber in die Popkultur als jetzt in irgendwelchen marginalisierten alternativen Kulturen, die wahrscheinlich noch weitaus gesellschaftskritischer und viel kritischer gegenüber der Regierung ist, ein, weil diese Popkultur eben die Massen bewegen.
In der Türkei wurde der umstrittene Rapper Label C5 verhaftet. Über die Hintergründe sprach ich mit Kulturjournalistin Çiğdem Toprak. Ich danke herzlich für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ah, danke schön.
Soldaten des Lichts, so heißt die Dokumentation, in der man in die Welt der Reichsbürger eintaucht, hat morgen beim Dogfest München ihre Deutschlandpremiere und Protagonist des Films ist David, ein charismatischer junger Mann, der als Influencer für Rohkost eine sektenähnliche Gruppe aufbaut. Rausgehen, jeden Tag Wildkräuter sammeln, David alias Mr. Raw verspricht Heilung, unter anderem spricht er beispielsweise mit dem Sohn einer krebskranken Frau und behauptet, der Krebs stirbt, wenn die Temperatur über 42 Grad ist.
Gibt es da irgendwas, was diese Übelkeit lindern kann?
Ja, am besten wäre so ein schön warmer Tee.
Die geht aber sehr, sehr schlecht.
Dann. Erstmal jetzt. Ja? Du bist doch mitten in der Entgiftungsphase, du hast gerade angefangen, dein Körper stellt sich um. Aber alles, was du zu dir führst, ist gesundheitsfördernd und wird dich langfristig gesund machen, verstehst du? Du musst nur etwas dranbleiben. Es geht ein bisschen konsequent.
Der Magen ist das Problem.
Ja, das sind die Mineralien, glaub mir. Entspann dich die nächsten Tage ein bisschen, geh mehr auf die Vittori-Matte.
Ja, und mit den Machern des Films, Julian Vogel, Regisseur, und Johannes Büttner, bildender Künstler, spreche ich im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Hallo.
Ja, vielleicht fange ich mal mit dir an, Johannes, denn es gibt einen Bezug zu David. Ihr seid auf die gleiche Schule gegangen. Ist dir seine Lebensgeschichte vor die Füße gefallen oder wie ist dieser Kontakt entstanden? Wie hat euch das Thema sozusagen ergriffen?
Ich habe für ein anderes Projekt über Mindset, Business und Money Coaches recherchiert und hatte mit denen zusammen eine Arbeit gemacht. Also Menschen, die ein Glücksversprechen benutzen, um Seminare zu verkaufen und sagen, ich habe hier einen Plan, wie du glücklicher, fitter oder reicher werden kannst. Und in diesem Zusammenhang habe ich David wieder getroffen, weil er als Influencer und Rohveganer Coach und als Heiler tätig ist.
Ich habe mich gefragt, also du hast es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, es ist so ein Versprechen von Coaches, dass es alles wieder gut wird im eigenen Leben und diese Mischung aus körperlichem Training, Ernährung und Ideologie scheint sehr anziehend zu sein, aber warum, geht es da nur um Selbstoptimierung oder salopp gesagt haben die Menschen und auch diese Gruppierung einfach den Bezug zur Realität verloren?
Ja, ich würde sagen, diese Menschen bewegen sich eigentlich sehr, sehr folgerichtig in unserer Realität, wo die Selbstoptimierung des Individuums ja eigentlich ein zentraler Auftrag ist, den wir alle permanent bekommen, unter anderem über Social Media, über die Algorithmen, aber auch generell einfach in dem neoliberalen Spätkapitalismus, in dem wir leben. Da geht es bei uns allen immer darum, wie wir uns auch als Produkt oder als Arbeitskraft optimieren und optimal verkaufen. Also mein Instagram-Feed ist voll von Tipps, wie ich besser aussehen kann, wie ich mehr Geld verdienen kann, wie ich bessere Beziehungen führen kann. Und insofern sind jetzt diese Leute, die wir da in dem Film porträtiert haben, unserer Gesellschaft eigentlich nicht besonders fremd.
Dann gibt es auch noch einen zweiten Charakter, einen ja sehr labilen Mann, so nenne ich ihn jetzt mal, und zwar Timo, der auch von David beeinflusst wird. Hier mal ein Ausschnitt.
Seelische Themen werden jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen hochkommen. Das ist wichtig, dass du mit mir darüber redest. Sachen, die dich bedrücken, Sachen, die dich stören, Sachen, die aus der Vergangenheit vielleicht noch da sind und aufgelöst werden wollen. Hast du irgendwelche solche Gedanken? Gibt es irgendwas, was dich belastet?
Ja, nicht belastet, aber ich möchte gerne das, was bei mir da ist, dass das alles rausgeht.
Das kriegen wir hin, mein Schatz. Ich kann dir nur gratulieren, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Dunkelheit hat kaum mehr Chancen. Deine Augen werden klarer, deine Mimik besser, siehst besser aus, Muskeln kommen. Das ist eine große Bereicherung.
Ja, also da vielleicht auch nochmal, welche Bedeutung hat Timo für die Szene und aber auch allgemein, wie gefährlich ist diese Szene, ohne zu spoilern, aber es nimmt ja dramatische Züge an.
Ja, als wir Timo kennengelernt haben, da waren wir ja schon eine Weile in dem Projekt drin, waren schon eine Weile am Drehen. Da kommen ja immer neue Leute zu David, die sich da Heilung oder irgendwie eine Verbesserung ihres Lebens versprechen. Und viele von denen leben dann auch eine Weile da in dieser Kommune, die er betreibt, in der er auch nicht selber lebt, wo halt Leute dann für ihn arbeiten. Und als wir Timo kennengelernt haben, wurde uns nach und nach klar, wie schwerwiegend das alles eigentlich ist und wie ernst. Und dass das, weil vorher, also wir fanden es politisch auch oft höchst fragwürdig, was wir da gehört haben, aber wir fanden einiges auch manchmal lustig, ne? Also halt einfach absurd und auch spannend. Aber als wir dann Timo gesehen haben und auch gesehen haben, in welches Arbeitsverhältnis er da dann bei David quasi freiwillig reingegangen ist, also auch in ein unbezahltes Arbeitsverhältnis, und wie krank er uns einfach auch schon zu dem Zeitpunkt erschien, dann wurde uns klar, dass wir hier eigentlich auch einen sehr, sehr ernsthaften Film drehen.
Und vielleicht auch nochmal, weil wir über den Aspekt des Geldes kurz sprachen. Man bekommt ja zunächst den Eindruck, wie es auch gerade gesagt hat, sie kämpfen alle für eine spirituelle Sache. Aber dann sieht man ja auch, dass das Café zum Beispiel besprüht wird und Menschen demonstrieren und sagen, haut ab, ihr Faschisten. Und ja, man merkt aber auf der anderen Seite, dass es auch um einen Geistheiler namens Sananda geht. Und sie sprechen über dicke Autos und Sananda erzählt, er habe sein Honorar verdreifacht und auch David zückt dauernd sein Handy und spricht zu seiner Social-Media-Gemeinde und hat da diesen Kanal. Also wie wichtig ist eigentlich auch das Konzept des Geschäftemachens?
Absolut wichtig. Das ist ganz zentral und das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Also in der neoliberalen Ideologie ist ja ein wirtschaftlicher Erfolg auch ein Erfolg von dem Selbst. Das steht dafür, dass Dinge funktionieren. Und so ist auch Bereicherung bzw. ein Gewinnmachen aus Heilung, aus diesen Coachings überhaupt nichts, was dem entgegensteht. Also wenn in der Presse gesagt wird, ah okay, das sind Scharlatane, die bereichern sich daran, ist das in dieser Szene überhaupt nicht der Fall, dass das irgendwie verpönt ist für diese Arbeit.
Da geht es um Wertschätzung.
Ist das so Geld zu nehmen. Ganz im Gegenteil, es hat so was Protestantisches fast. So, wenn du reich bist, dann heißt das auch, dass du ein guter Mensch bist, beziehungsweise dass Gott oder eine höhere Instanz dich belohnt.
Interessant fand ich auch, dass die Verbraucherzentrale, das zeigt sich in dem Film, gegen Reichsbürger vor dem Landgericht Frankfurt vorgehen möchte. Es geht da konkret um den Internetshop von David und um ja Zwangsgelder im Wert von 250.000 Euro. Und David reagiert darauf, finde ich, sehr interessant. Und zwar sagt er Folgendes.
Also das finde ich einfach nur lächerlich. Ich wusste schon mit 19. dass das alles komplett gefaked und gesteuert ist und dass die Nachrichten auch, das wusste ich ja schon sehr früh, deswegen gab es nicht so diesen klassischen Bruch, sondern es gab eher die Bestätigung von dem, was ich schon wusste, dass diese Gesellschaft eine Lüge ist, dass uns vorgemacht wird, es sei so, aber es ist gar nicht so. Und das hat sich dann in meinem Leben sehr oft wiedergespiegelt. Guck mal, ich bin böse als Schwarzer, du denkst, ich werde nicht diskriminiert und so, aber ich spüre das doch. Jeder Blick ist eine Beleidigung, wie ich angeschaut werde auf der Straße. Und deswegen, wenn du nicht dumm bist und die Augen offen hast und ich habe einen sehr hellen Verstand und einen sehr wachen Geist, ich nehme das alles sehr genau wahr. Und deswegen habe ich eine Haltung entwickelt, dass ich da drüber stehe. Und dass ich meine eigene Wirklichkeit kreiere, weil ich weiß, zum Glück habe ich dann viel gelernt, ich bin Schöpfer. Und ich musste jetzt gar nicht diese ganzen Sachen folgen, weil ich kreiere diese Wirklichkeit selbst. Und das, was die anderen erzählen, ist alles gelogen.
Und ich fand, das war auch so eine Art Schlüsselszene für mich, denn wir haben jetzt nicht drüber gesprochen, aber David ist schwarz und er erklärt eigentlich seine Lebensgeschichte und auch seine Verzweiflung, wie Rassismus in seinem Leben stattgefunden hat und warum er dadurch in dieses Extreme gekommen ist und das Ganze dann aber auch mit einem Geschäft monetarisiert hat. Ja, vielleicht da auch nochmal die Frage, wie Hat David denn selbst diesen Film aufgenommen?
Genau, die Szene, die du gerade vorgespielt hast, ist sehr zentral. Das ist ein Moment, in dem wir David sehr nahe gekommen sind. Er ist ja eigentlich die ganze Zeit am Performen und Mr. Raw verkörpern. Und an dieser Stelle, wo er über die Erfahrung mit dem Alltagsrassismus spricht, haben wir das Gefühl, okay, da kommt das authentisch, könnte man vielleicht sagen, etwas aus ihm raus. Und das ist auch mit das einzige Mal, dass wir tatsächlich mit David in dem Film sprechen. David hat den Film gesehen und war beeindruckt darüber, was der Film zeigt, dass der Film ihn zeigt. Und dadurch, dass der Film ohne einen Off-Kommentar arbeitet, dadurch, dass wir die Sachen zeigen, wie sie sich vorgefunden haben, hat er gesagt, so habt ihr es gesehen und hat eine Legitimation. Also er ist nicht gegen den Film, sondern er räumt dem Film seine Berechtigung ein und sagt, dass es genau so haben die Dinge stattgefunden.
Habt ihr denn auch gleichzeitig überlegt, ob dieser Film als Werbung gelesen werden kann? Denn also ich musste danach gleich weiter recherchieren und habe mich gefragt, gibt es diesen Online-Shop noch? Den gibt es, aber nicht mehr unter diesem Königreich Deutschland und wird jetzt vertrieben von seiner Frau. Aber ja, genau, also wie viele vielleicht auch Menschen könnten sich inspiriert fühlen, auch dieser Szene irgendwann angehören zu wollen?
Ja, also das war tatsächlich permanent in diesem Projekt ein der Inhalt unserer Gespräche. Also dieses doppelte Dilemma, dass wir einerseits auch für diese Protagonisten, denen wir politisch halt so gar nicht nahestehen und wo wir einiges, was sie tun, sehr, sehr verwerflich auch finden, auch für diese Protagonisten haben wir eine Verantwortung, wenn wir am Ende so einen Film rausbringen. Und auf der anderen Seite ist es klar, dass diese Leute den Film auch als Plattform suchen und auch deswegen bereit sind, in dem Film irgendwie mitzumachen. Und wir haben halt versucht, auf ästhetischer Ebene uns dieser Plattform ein Stück weit zu verwehren, indem wir halt diese Bildsprache gewählt haben, die wir gewählt haben, dass wir versucht haben, diese sektenähnliche Vereinigung wie eine Fabrik zu filmen, also vor allem diesen ökonomischen Aspekt in den Vordergrund zu stellen, die sozialen Funktionsweisen von solchen Gruppen da zu analysieren und auch nicht immer so in diese Inhalte zu tief einzusteigen. Wir können natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass so ein Film Interesse weckt an David und damit auch womöglich Leute dazu bringt, die sowieso schon interessiert sind an dieser Art von, sage ich mal, Heilung, dass David zuzuführen. Gleichzeitig, David braucht diesen Film nicht, um das zu haben. Also sowohl er als auch das Königreich Deutschland sind online sehr, sehr erfolgreich. Die sind in dieser Schwurbelszene einfach schon sehr, sehr etabliert. Und gleichzeitig zeigt der Film ja gerade auch durch Timos Entwicklung auch die Schattenseiten dieser Geschäftspraktiken. Und da hoffen wir uns vor allem, also ich würde sagen, die Zielgruppe unseres Films sind nicht halt die überzeugten Schwurbler, das sind eher die Leute mit den Zweifeln. Und ich glaube, dass wir solche Leute mit dieser sehr offenen Form des Films und dieser eben nicht von oben herab erklärenden, belehrenden und moralisierenden Form des Films und gleichzeitig mit der Darstellung von Timos Schicksal womöglich auch dazu bringen können, das nochmal zu hinterfragen.
Soldaten des Lichts. Morgen hat der Film auf dem 40. Dogfest München seine Premiere. Anschließend gibt's noch ein Q&A mit dir, Julian, Regisseur des Films, bei mir zu Gast, sowie Johannes Büttner. Über dogfest-münchen.de kann man weitere Screening-Termine sich anschauen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Danke dir.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir nehmen Sie mit nach Riga. Es geht in die sozialistische Sowjetunion und es geht um ein, ich sage mal, gefährliches Verhalten. Konkret geht es um die Jeans. Sowjet Jeans, so heißt die neue Serie aus Lettland, zu sehen ab morgen in der Arte Mediathek. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Publikumspreis beim renommierten Festival Serimania, also mit eines der größten überhaupt. Und Jörg Taschmann hat die achteilige Serie für uns gesehen und nimmt uns zurück mit auf eine Zeitreise. Ja, Jeans waren Mangelware, somit heiß begehrt. Aber reicht das für einen Serienstoff, der mehr als ja nostalgisch amüsant sein möchte?
In dem Fall wirklich ja, weil hier stimmt einfach alles. Hier stimmt von Anfang an das Setting, die Kostüme. Du hast wirklich das Gefühl, du gehst hier auf eine Zeitreise. Wir sind im Jahr 1979, wo eben Lettland die sowjetische Sowjetrepublik Lettland war. Aber Brezhnev noch an der Macht und im Mittelpunkt steht ein junger Mann, Rinas, vielleicht Anfang 20, so ein Lebenskünstler, der vertickt mit seinen Freunden auch immer sehr erfolgreich westliche Güter, Marlboro, Handmixer, aber eben auch diese begehrten Jeans aus dem Westen. Westen. Und dann macht er in Hotels einfach immer Touristen an, die Jeans tragen, wie hier eine junge Finnin, die sich ihm gegenüber zunächst erstmal Helena nennt.
I would like to have your jeans and your sunglasses. I can offer you a good money for them.
Do you want to take my jeans off?
Yes.
Why not?
Ja, und das ist in der Tat authentisch. Ich kann mich erinnern, dass ich als Tourist in der Sowjetunion noch in den späten 80er Jahren mal im Zug nach Moskau auch ein paar Hosen verkauft habe. Das war ganz lukrativ, wenn man nicht so viel Geld hatte. Und diese Jeans sind eben ein Statussymbol in der Sowjetunion gewesen. Es war so, dass die in den späten 50er Jahren ja schon im Westen kamen und dann hat man damit auch gehandelt. Es gab auch Schwarzmarkt. Man hat wirklich 1961 sogar mal zwei Schwarzmarkthändler hingerichtet, weil die mit Jeans gehandelt haben. Also Das ist dann auch gar nicht mehr lustig. Und das passt auch so ein bisschen in diese Serie, die am Anfang noch so ein heiteres Grundthema hat. Aber dann wird es dann schon ein bisschen ernster, wenn dann nämlich Rinas vom KGB in so eine psychiatrische Anstalt weggesperrt wird, weil er sie einfach nervt.
Mhm. Man hat es ja auch gerade schon gehört im Trailer oder beziehungsweise in diesem Ausschnitt. Das hat erstmal etwas sehr Leichtes, aber du hast es gerade schon angesprochen, der Ton der Serie, der verändert sich. Das heißt, das Humorvolle, das verschwindet irgendwann?
Es hält sich immer schön die Waage. Das macht die Serie eben auch so sehenswert, dass sie immer auch versucht, alle Facetten irgendwo zu zeigen und nicht zu sehr in diese Klischees zu verfallen. Aber Renas muss sich eben in dieser psychiatrischen Anstalt anpassen. Seine Patienten machen ihm ganz schnell klar, wir sind eigentlich alle normal. Wir müssen aber trotzdem diese Tabletten schlucken. Aber sie geben ihm Tricks, wie man die versteckt, dass man die nicht richtig schlucken soll. Und sie sind da reingekommen, weil sie Musik gehört haben, wie Led Zeppelin oder verbotene Literatur gelesen haben. Und Renas will seine Lage verbessern und bietet jetzt an, Jeans herzustellen. Er ist nämlich eigentlich eine Theaterschneiderei. Er kann das. Er muss einfach nur über seine Kumpels, Schmugglerkumpels, den richtigen Stoff besorgen. Und er bekommt eben den Klinikchef auch ganz schnell dafür interessiert, in dieses lukrative Geschäft einzusteigen, weil der verdient auch nicht so viele Rubel und will sich auch westliche Konsumgüter leisten. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass sich Rinas verliebt hat in diese Helena, die eigentlich Tina heißt, eine finnische Gastregisseurin ist, Hamlet inszenieren soll und immer mehr unter der sowjetischen Zensur leidet.
Also Liebe gehört natürlich immer mit dazu, aber man lernt viel, höre ich raus. Bleibt die Serie denn eigentlich eher historisch in der Sowjetzeit verhaftet oder kann man doch eine Parallele ziehen zu heute, zu Russland?
Also ich fange wirklich an, wenn es solche Serien gibt, die auch irgendwo schon doppelt zu sehen, weil man versteht dann schon sehr gut, welchen Zwängen man damals ausgeliefert war und dass eine Diktatur zwar gewisse Freiräume ermöglicht, dass man natürlich gewisse Dinge machen kann, aber eben auch gnadenlos ist, wenn es darum geht, Gegner kaputt zu machen, wegzusperren, im Extremfall eben auch sogar zu töten. Und hier wird auch wieder ganz stark gezeigt, Rinas wird erpresst, hat so ein bisschen als Spitze für den KGB gearbeitet, hat immer versucht, eigentlich niemanden zu verpfeifen, aber wird immer vor so eine moralischen Fragen gestellt. Versuche ich irgendwie mich zu retten oder verpfeife ich meine Freunde? Und dann wiederum wird auch die ganze Lächerlichkeit gezeigt. Dann gucken die eine Rede von Brezhnev, der wirklich nicht drei Worte sagen konnte, weil der immer betrunken war. Und darüber macht sich Lenas natürlich wieder lustig. Und interessant ist auch, wie mit Sprachen hier gearbeitet wird, weil Russisch ist so die offizielle Sprache. Die ganzen Staatsdiener reden Russisch. Der eine Oberarzt ist auch ein Russe, der überhaupt kein Lettisch kann. Und Lettisch ist dann eher so die private Sprache. Das Schöne ist, dass Arte das im Original zeigt. Und da kann man das dann eben auch ganz gut verfolgen. Und so wird man irgendwie in Sowjetjeans auch immer daran erinnert, dass die Sowjetunion ja so die primitivere Diktatur war. Wenn man jetzt sich die heutige Diktatur unter Putin anschaut und mehr so an ihrer Unfähigkeit zugrunde ging, da ist die heutige Diktatur raffinierter.
Sehr interessant. Dein Fazit. Mini-Kritik oder uneingeschränktes Lob?
Ich finde die einfach total gelungen. Ich kann wirklich an nichts rummeckern. Es hat alles gestimmt. Es hat alles gepasst. Die Liebesgeschichte ist süß. Die macht Spaß. Sie fallen auch nicht in das Klischee, jetzt irgendwie das zu schön enden zu lassen, haben eine gute Balance zwischen Unhappy und Happy End irgendwo gelassen, dass da noch ein bisschen was nachträglich bleibt. Und dann fiel mir zum Schluss auf, das endet so mit einem Rockkonzert. Und da gibt es einen Klassiker im sowjetischen Kino, im lettischen Kino, und zwar ein Film von 1986. Es ist nicht leicht, jung zu sein. Da ging es auch um Rockmusik. Und das war eigentlich der Film, der die Perestroika ausgelöst hat. Und da schließt sich dann ein Kreis wieder zu Lettland. Diesmal ist es eine Serie. Damals am Ende der Sowjetunion war es dieser Film.
Sagt Jörg Taschmann über die Serie Soviet Jeans ab morgen in der ARD-Mediathek. Ich danke dir für die Einordnung.
Gerne.
Haben Sie schon mal vom neuen Urlaubsgewährungsgesetz gehört? Andernfalls wartet die Pre-Holiday-Klinik auf Sie. Klingt absurd, ist auch Satire und ist eine neue Hörspielserie vom Deutschlandfunk und dem NDR.
Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung das neue Urlaubsgewährungsgesetz verabschiedet, das eine Neuregelung von Urlaubsansprüchen bei Arbeitnehmern und Selbstständigen vornimmt. Es sieht vor, dass alle Bundesbürgerinnen und Bürger vor Antritt eines Urlaubs ein ärztliches Attest benötigen, in dem bescheinigt wird, dass sie nicht nur urlaubsreif, sondern auch urlaubsfähig sind.
Ganz Deutschland leidet an einem Burnout. Aber damit ist jetzt Schluss. Schluss mit Fastfood-Reisen, Travel-Hacks und Selfie-Flut. Wahre Erholung wird zur Bürgerpflicht.
Na, Donnerwetter, habe ich gedacht, als ich gestern die erste Folge gehört habe. Nennt sich Die Erschöpften, unter anderem mit Tom Schilling als Sven Schmitz. Finden Sie ab sofort in der Audiothek, und gemacht hat sie Autor und Regisseur Oliver Sturm. Jetzt zu Gast bei uns im Studio 9. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, also wir haben es gerade gehört, eine ganze Nation befindet sich im Burnout. Wir sind alle urlaubsreif. Die Pandemie, Krieg, Inflation, die ganzen multiplen Krisen haben uns ausgelaugt. Aber das Interessante ist, viele sind zu erschöpft, um sich diesen Urlaub ja tatsächlich erholen zu nehmen zu können. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, dass man sozusagen erstmal einen Attest braucht, um wieder in den Urlaub zu gehen?
Ja, ich befand mich auf dem Weg zu meinem Naherholungsgebiet, Rehberge, Plötzensee, und überlegte, wie viel Zeit ich habe jetzt für meinen Spaziergang und was ich dann hinterher weitermache und wie ich dann die restlichen Aufgaben des Tages auf die Reihe kriege. Und dann geht mir durch den Kopf, dass Freunde und Bekannte in den Urlaub fahren und alle erzählen, dass sie eigentlich völlig überfordert sind in den Tagen vor dem Urlaub, dass sie fix und fertig sind von den To-Do-Listen, die sie abzuarbeiten haben, und dass sie, wenn sie dann im Urlaub sind, von einer gigantischen Leere und Richtungslosigkeit überfallen werden. Und da dachte ich plötzlich, man müsste doch eine Klinik schaffen oder eine Institution schaffen, in der man vor dem Urlaub Urlaub übt. Und das wäre eine Pre-Holiday-Klinik.
Sie beschreiben auch, und ich habe das gerade auch schon so ein bisschen rausgehört, welche Gesellschaft Sie da ansprechen. Urlaub wird ja auch als Distinktionsmerkmal beschrieben. Warum war Ihnen diese Persiflage auf diese bürgerliche Mitte auch so wichtig?
Ach so, das ist beim Schreiben gekommen. Die bürgerliche Mitte, das ist natürlich irgendwie mein Bezugsrahmen, in dem ich mich selbst bewege. Und ich bin natürlich mit den ganzen heutigen Maßnahmen der Selbstwirksamkeit und des Self-Coachings und Achtsamkeitstraining und Yogakursen und so bin ich ständig konfrontiert. Und das ist ja die Szene der bürgerlichen Mitte. Das heißt, das hat sich für mich natürlicherweise angeboten. Und ich sehe gerade bei dieser Schicht auch insbesondere diese Erschöpfung und diese Unfähigkeit, ohne den Kopf auszuschalten, der Kopf ist ja immer so schrecklich im Wege, ohne den Kopf auszuschalten, sich einfach zu entspannen.
Dann kommen wir mal zum Protagonisten Sven Schmitz. Der muss ja seinen Namibia-Urlaub abblasen. Ist ein bisschen aus dem Häuschen, zumindest habe ich das so rausgehört. Und was ist das für eine Figur und vor allem, was erwartet ihn dann auf dieser Kur?
Naja, der ist empört. Dieses Gesetz, das Urlaubsgewährungsgesetz, was ich hier in meiner Serie etabliere, das ist ja noch relativ neu. Und er kann seinen Urlaub nicht antreten und er muss dann in dieser Klinikhaus Müßiggang in den Berchtesgadener Alpen, muss er Urlaub üben. Also Eis essen üben, Federball spielen üben, am Strand liegen üben und so weiter. Und es hat sich während des Schreibens, hat sich wie von selbst diese Parallele zu Thomas Manns Zauberberg eingestellt. Und wie von selbst haben sich da auch erstaunliche Epochenparallelen angedeutet. Also ein bestimmtes Angekränkeltsein einer Gesellschaft von innen heraus. Also bei Thomas Mann ist es die Tuberkulose, ist es die Lungenkrankheit, kurz vorm Ersten Weltkrieg. Das ist eine Gesellschaft, die nicht mehr passgenau in eine bestimmte Richtung unterwegs ist und die auch in ihrem sozialen Gefüge auseinanderbricht. Und Ähnliches kann ich eigentlich für unsere Gesellschaft diagnostizieren. Also wir machen eine gigantische Transformations-Epochenschwelle durch, die eine gigantische Erschöpfung zur Folge hat.
Welche Epochenschwelle würden Sie da meinen? In welcher befinden wir uns? In welche geht es?
Naja, wir haben diese zweite Wirklichkeit der digitalen Welt, die uns alle beherrscht. Und wir haben durch diverse komplexe Kommunikationsstrukturen, also durch den zusätzlichen Kommunikationsschwall in Social Media und bei den ganzen Messenger-Diensten haben wir ein unglaubliches Kommunikationsaufkommen. Gleichzeitig haben wir durch den digitalen Wandel eine ganz groß gewachsene Selbstverwaltung. Mhm. Und so befindet sich jeder in einem viel komplexeren gesellschaftlichen Gefüge, als das, was weiß ich, in den 70er oder 80er Jahren noch der Fall war. Und das fordert von jedem Anpassungsleistung im Psychoapparat, im Bewusstseinsapparat, die erschöpfen.
Gibt es denn einen Ansatz, wie es gelingen könnte, die Revolution der Erholung? Also was hilft tatsächlich außer dieses Sanatorium?
Ja, also was jetzt konkret hilft, also da habe ich auch nicht die Rezepte dafür. Ich würde mal sagen, Handy weglegen und Konflikte nicht schriftlich austragen, sondern direkt miteinander sprechen, einfach in Kommunikation bleiben. Also das, was der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt, Kontakt halten.
In Resonanz gehen.
In Resonanz gehen, genau.
Da muss ich dabei nochmal eine kritische Frage stellen, denn dieser Kurort ist ja sehr malerisch gelegen. Sie haben es auch beschrieben, an einem Hang. Literaten wie Thomas Mann tauchen dran auf oder auch Künstler wie Stravinsky. Und gleichzeitig habe ich zumindest rausgehört, gibt es Putzkräfte, die immer noch schwarz sein müssen und im gebrochenen Deutsch sprechen. War das auch Teil des Konzeptes, weil es Satire ist? Also wie muss man das verstehen?
Also das entspricht meiner gesellschaftlichen Erfahrung, dass Putzkräfte in der Regel Migrationshintergrund haben und noch nicht lange in Deutschland sind. Oft kommen die aus Polen oder aus, Eritrea oder so. Und das ist einfach eine gesellschaftliche Erfahrung. Ich habe versucht, die soziale Staffelung zwischen Patienten und Klinikpersonal hinzukriegen. Also die Therapeuten sind auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene als die Gäste. Das Putzpersonal und das Verwaltungspersonal ist wieder auf einer anderen Ebene. So habe ich versucht, so ein halbwegs funktionierendes gesellschaftliches Abbild unserer Gegenwart hinzukriegen. Das sind natürlich Pointierung, das sind Zuspitzungen. Wir haben es hier mit einer Komödie zu tun und
Wahre Erholung wird zur Bürgerpflicht. Die Erschöpften ist eine neue Hörspielserie in 10 Folgen. Finden Sie in der Deutschlandfunk Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich sprach mit dem Macher der Serie, Autor und Regisseur Oliver Sturm. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Tschüss.